Startup Stimmen, der Podcast für Gründungsinteressierte vom Reach Euregio Startup Center. Herzlich willkommen in unserer heutigen Folge des Reach Podcasts Startup Stimmen. Ich bin Greta Böske und darf heute zur Abwechslung nicht als Host durch diese Podcast-Folge führen. Stattdessen hört ihr gleich meine Kollegin Christina aus dem Coaching, die beim Online-Event zum Thema Lead Generation Ben Sofiani bei uns im Reach begrüßen durfte. Viel Spaß mit der Folge und bis zum nächsten Mal.
Hi zusammen und herzlich willkommen zu unserer heutigen Keynote How to Validate Ideas and Build Online Sales Fast mit Seriengründer und Growth Marketing Experten Ben Sofiani. Mein Name ist Christina Wess, ich bin Startup Coachin am Reach Euregio Startup Center. Das Reach ist das Gründungszentrum der Uni Münster in Kooperation mit der Fachhochschule Münster, der Uni Twente und dem Digital Hub Münsterland. Wie schon bereits angekündigt, haben wir heute einen ganz tollen Gast für unsere Veranstaltung gewinnen können. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du da bist. Liebes Publikum, begrüßt mit mir Ben Sofiani.
Danke, Christina. Hi zusammen, mega geil, mal wieder mit Studis was zu machen. Direkt zum Einstieg. Wie viele von euch hatten schon mal eine Startup-Idee? Okay, wie viele davon haben die auch umgesetzt? 1, 2, 3. Was ich gelernt habe, ist, dass ihr habt alle eine Startup-Idee gehabt. Glaubt ihr, dass die alle gleich gut sind? Dass sie die gleiche Chance haben zu gewinnen? Und trotzdem brennen wir meistens total dafür, unsere Startup-Idee unbedingt zum Erfolg zu bringen. Ja, das sehe ich gerade bei Leuten, die das allererste Mal gegründet haben. Und ihr habt auch alle vielleicht mehr als eine Startup-Idee. Und ihr solltet euch fragen, wie kann ich rausfinden, auf welchem Level die jetzt ist? Und wir erwarten, dass wir eine Menge Shit-Ideen haben, ein paar okay, ein paar, die gut sind, ein paar gute, ab und zu mal ein Einhorn dabei. Und wie wir das genau gemacht haben und wie ich damit angefangen habe, das würde ich euch gerne heute mit euch teilen. Viele Tools teilen, am Ende noch ordentlich Zeit für Q&A. Das wird schon eine knackige halbe Stunde. Kurz zu mir, ich habe 2008 angefangen zu gründen, während ich Psychologie studiert habe. Und konnte seitdem nicht mehr aufhören. Das erste Ding, was ich gemacht habe, war eine ABM-Maßnahme für meinen Bruder, der Orchideenflüsterer. Eine Webseite über Orchideenpflege, die irgendwann 30.000 Besucher auf der Seite hatte, 500 Euro im Monat Ad-Money gemacht hat. Und ich dachte, noch 10 Stück davon, ich bin rich. Ne? Das war für mich so dieser erste Euro, den ich online verdient habe, ohne dass ich dafür was tun musste, war absolut lebensverändernd. Und dann kam daraus eine ganze Reihe von Webseiten, 6 Mobile-Apps, gefundetes Startup, nicht gefundetes Startup, Software as a Service, E-Commerce und B2B-Unternehmen. Heute bin ich vor allen Dingen der Captain bei Pirate Skills, einer nerdigen Marketing-Community. Wenn ihr euch da mal umschauen wollt, gibt es jede Menge Stuff von mir auf YouTube von. Die Grundidee, die man verstehen muss bei dem Thema Ideenvalidierung, bevor man schon Umsatz hat, ist, dass Ideenvalidierung nur in einer gewissen Phase bei einem Startup Sinn macht. Das ist die typische Customer Journey. Von den R-Metrics habt ihr vielleicht mal gehört, von Dave McClure. Man muss immer Kunden akquirieren, dann muss man die dazu kriegen, sein Produkt zu nutzen. Retention heißt, dass die das auch noch in 3 Monaten gerne benutzen möchten und in 3 Jahren. Referrals, wie viele Empfehlungen wir kriegen. Und Revenue, dass wir mehr Umsatz machen, als die ganze Party hier uns vorher gekostet hat. Wenn wir mehr Umsatz machen, als der ganze Prozess davor, bam, haben wir ein skalierbares Geschäftsmodell gefunden. Wenn ich jetzt Ideen validiere mit der Methode, die ich heute zeige, dann können wir damit auch nur gucken, kann ich damit User akquirieren und aktivieren. Ich kann damit nicht rausfinden, ob die in einem Jahr auch immer noch funktionieren. Aber für all die Leute, die gerade die Hand gehoben haben und dass die schon ein Startup am Start haben, die können die gleiche Methode wunderbar benutzen, um mehr und mehr Leads zu generieren. Ganz wichtig, am Anfang denken viele schon, ja, ist das jetzt skalierbar oder nicht? Genießt diese Anfangszeit, in der ihr nicht skalieren müsst. Das ist die einzige Zeit, in der ihr Zeit habt, Leute an die Hand zu nehmen, mit denen zu reden, mit denen zu telefonieren, Videocalls zu machen, denen was beizubringen, denen Fragen zu stellen. Optimiert viel härter fürs Lernen als fürs Skalieren am Anfang. Und später, wenn ihr dann wirklich die Schmerzen habt, dass ihr merkt, oh, ich kann nicht mehr so viel Kunden abfrühstücken und so, wenn ihr das Problem verdient habt, ja, dann geht ihr mehr und mehr in die Skalierung und davor einfach nur fürs Lernen optimieren. Unsere Idee war einfach, wir validieren eine Idee pro Woche war eigentlich mal gedacht. Dann haben wir irgendwann angefangen, so 2, 3 Stück pro Woche zu validieren. Level 1 gab es noch eine Landingpage. Level 2 wurde die dann ein bisschen aufgehübscht. Gab es dann noch eine Survey dazu. Level 3 wurden dann Mockups gemacht. Und Level 4, da wurde dann die App erst entwickelt. Wir hatten eine ganz wichtige Regel. Keine Zeile Code, bevor nicht 1000 Subscriber auf einer E-Mail-Liste gesagt haben, ja, ich will. Ich will in der Schlange stehen. Ja, und das ist eine Riesenveränderung. Und das ist auch das, was ich in meinen 8 Jahren, die ich in Köln am Coworking Space Starplatz gesessen habe, am meisten so ein bisschen, was mich so ein bisschen schockiert hat, dass viele Leute für 1-2 Jahre im Keller von so einem Coworking Space sitzen und irgendwas rumbasteln, was die Welt noch nicht gesehen hat, wenn es doch so einfach ist, wie ich das heute zeige, sich aktiv Feedback von den Leuten zu holen und dann wirklich rauszufinden, baue ich da gerade was, worauf die Leute Bock haben. Und unsere Ideen mussten sich es quasi verdienen, weiterentwickelt zu werden. Und das Coole, was dabei halt am Ende als Resultat rausgekommen ist, also wir haben 150 App-Ideen auf Landingpage-Niveau vertestet. Das heißt, ich habe eine WordPress-Landingpage aufgesetzt mit einem Mailchimp-Formular drauf, ein bisschen Google Analytics drauf und dann Traffic von Meta und Google draufgeschmissen. Da hieß Meta noch nicht Meta. Und dann haben wir E-Mail-Adressen eingesammelt und verglichen, ah ja, wie lief das denn jetzt genau? Und die App haben wir dann auf Level 4 entwickelt und wirklich 2 von diesen 6 Apps hatten über 1 Million User, was für uns ein ganz klares Signal dafür ist, ah, okay, man hat im Vorfeld schon bei der Akquise von der Landingpage, von dieser Waitinglist, total gemerkt, ist es leicht für dieses Thema Kunden zu akquirieren oder wird es super schwer werden. Funktioniert es jetzt auch für super teure B2B-Produkte? Nope, funktioniert nicht. Das sollte sehr viel salesgetriebener sein. Da muss man wirklich mit den Menschen direkt reden, die kann man nicht auf Landingpages schicken und dann erwarten, dass sie eine Survey ausfüllen, wenn die am Ende des Tages mit 50.000 Euro im Jahr Produkt kaufen sollen. Ja, aber bei allem so darunter funktioniert das super gummigut. Und euch lade ich definitiv dazu ein, macht euch eine crazy Ideenliste. Ja, egal, ob ihr das irgendwie so einfach im Notion-Doc habt mit einer Running-Liste, aber trainiert euer Gehirn darauf, Ideen zu generieren. Und je mehr Ideen ihr generiert, desto wählerischer werdet ihr, was ihr davon executet. Und ihr verliert so ein bisschen dieses, ja, jetzt soll ich jetzt dieses Business nicht mehr machen. Ich habe 500.000 E-Mail-Adressen weggeschmissen. Von Ideen, die ich gemacht habe, die dann nichts geworden sind, weil es bessere Opportunitäten gab. Na, und manchmal hängt man einfach mit dem Herz so sehr da dran und dabei steht da eine Gelegenheit, die gigantisch wäre. Man hängt aber zu sehr an seiner kleinen Ghost Town Idee feste und das sich in Coworking Spaces über Jahre. Sehr, sehr traurig. Vom Prinzip her läuft der Prozess einfach. Wir haben einen Funnel, in dem wir Werbung machen. Ihr könnt auch ganz normal Instagram organisch promoten oder ihr könnt Leute anschreiben auf LinkedIn, das ist egal. Irgendwoher müsst ihr Traffic bekommen. Die kommen auf eine Landingpage, dort machen sie eine Umfrage, nehmen sie teil, submitten die, werden ein Lead und engagen dann möglicherweise noch mit euch im Nachgang. Ja, aber diesen Prozess wollen wir jetzt mal anschauen. Diese Landingpage müssen nicht schön sein. Ich mag mittlerweile sehr viel schönere Designs lieber, aber Perfektionismus ist ganz häufig so der Feind von dem Validieren guter Ideen. Wir haben jetzt Google Ads gemacht, das wurde als Banner ausgezeichnet, als Text-Ads, ein bisschen Facebook-Ads. Die Leute klicken, 100 Leute kommen auf die Seite, wie viele Leute melden sich an und bestätigen auch noch ihre E-Mail-Adresse? Haut mal eine Zahl raus. 5%.
5%.
10%. 10%. Ja, so mit 5 bis 10% haben wir angefangen. Ich kläre es gleich auf. In diesem 6-Wochen-Zeitraum, in dem wir das getestet haben, hatten wir 5.000 Leute auf der Seite, das sind die User, und es haben sich in dem Zeitraum 1.300 angemeldet. So, und dann denkt man sich, okay, fuck, mit der fuggly ass Landingpage, Ben, was ist los mit dir? Es geht so viel mehr um das Wertversprechen, als ihr glaubt. Wenn die Leute ein Problem haben und das spüren, und man denen das dann vor die Nase hält, dass man eine Lösung auch nur im Entferntesten hat, melden die sich an. E-Mail-Adressen. Ja? Mit Double Opt-in. Ganz legit. Wir haben alles Mögliche über die Leute gestalkt. Natürlich. Wie alt sind die Leute? 25 bis 34 war Peak, bis 44 ist auch noch okay. Aber, interessant. 20% Männer, 80% Frauen. Kann ich doch jetzt die Landingpage, meine Positionierung etc. auf diese Zielgruppe abstimmen? Klar könnte ich jetzt die Entscheidung treffen, für diese kleine Zielgruppe von Männern eine App zu machen, ist auch wieder eine Positionierungsentscheidung. Aber jetzt habe ich endlich meine datenbasierte Grundlage dafür. Ich kann auch mehr über die stalken. Was haben die denn für Interessensgruppen? Ah ja, Google segmentiert alle Leute direkt schön in so kleine Buckets. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass Google so eine Zielgruppe hat. Später kann man einfach auf YouTube-Ads oder Google-Ads gehen und sagen, bitte targete doch diese Zielgruppe. Allein zu wissen, dass für meine Idee die Zielgruppe, die ich habe, gut targetbar ist, ist für mich mittlerweile einer meiner absoluten Killerkriterien, ob ich eine Idee execute oder nicht. Wenn ich merke, dass ich schon Probleme habe, die Leute dort anzusprechen. Ich habe zum Beispiel öfter was hier in Münster mit Banken gemacht, die eine Crypto-Wallet rausbringen wollten. Und es ist eine Riesenpest, diese Zielgruppe, die das erreichen will, zu erreichen, weil zum Beispiel diese ganzen großen Krypto-Börsen so viel mehr Geld in Kundenakquise rausgeben müssen als eine kostenlose Krypto-Wallet. Ne? Na, da bin ich direkt, nee, danke. Movie-Lovers hat mich auf die Idee gebracht, YouTube-Ads zu machen. Was hier mir aufgefallen ist, ist dieses Home-Decor and Enthusiasts. War mir danach auch klar, okay, jemand, der gerne in sein Haus investiert und es schön macht, dass er auch an Kochen interessiert ist. Aber auf einmal habe ich wieder eine Zielgruppe entdeckt, die ich um die Ecke targeten kann, die vielleicht günstiger ist, als wenn ich direkt auf die Kochleute gehe, weil da vielleicht viel Konkurrenz herrscht. Also man kann über Analytics-Tools heute extrem viel über die Leute vorher stalken. Wir haben genau rausgefunden, auf welchen Webseiten die unsere Ads angeklickt haben. Und mit denen konnten wir dann später Partnerschaften zum Beispiel machen. Hier sehen wir Livestrong. Hat uns 2.333 Besucher besorgt. Von denen haben sich 12,8% angemeldet, fast 300 Stück. Okay, schon mal nicht schlecht. Aber noch spannender, Authority Nutrition hat nur 250 Leute rübergeschickt, aber die haben zu 18% konvertiert. Mir ist es sehr viel wichtiger, mit wie viel Interesse die Leute kommen, als wie viele Leute kommen. Wie viele Leute kommen, ist einfach nur ein Umschiften von komm, ich mache jetzt mal ein Partnership mit Organic Authority oder ich mache mein Targeting bei Google Ads genau auf diese Webseiten. Ja, aber man kann so viel rausfinden. Und ich hab so viel darüber gelernt, woher die Leute kommen, die das dann interessant finden und die das dann langweilig finden. Dass mir eins klar wurde, die Conversion-Rate von meiner Landingpage, die hängt gar nicht so stark davon ab, was ich jetzt auf meiner Landingpage habe, sondern auch ganz viel davon, wo die Leute herkommen. Etwas, was Leute ganz häufig total ignorieren. Diese Conversion-Raten schwanken von 1,3 bis 18%, hier sogar 22%. Im nichts miteinander zu tun. Und die Leute gucken auf ihre Landingpages und sagen, ja, die konvertiert nicht, die konvertiert. Bullshit. Guck dir an, wo die Leute hergekommen sind. Und dann mach was damit. Lern daraus, wo die Leute herkommen. Dann kann man unterschiedliche Ads zeigen. Man kann die anders formulieren. Man kann ein anderes Wertversprechen anbieten und direkt sehen, ah ja, die Ad konvertiert mehr Leute als andere. Und so haben wir mit einem absoluten Fokus auf die North Star Metric Conversion Rate von der Webseite es geschafft, dass zuerst wir geraten ab 5-10% konvertiert haben und am Ende nach 6 Wochen haben wir es so weit optimiert, dass sich über 20%, 25% im Schnitt auf dieser ugly ass Landing Page angemeldet haben. Ja, indem wir immer mehr Verständnis für unsere Zielgruppe gewonnen haben, die Wordings, die benutzt haben. Wir haben Service im Hintergrund gemacht. Welche Features wollt ihr haben? Wie sollen wir das nennen? Welche Tagline fandet ihr wirklich besser? Und wir haben nicht nur qualitative Surveys gemacht, sondern wir haben auch über A/B-Tests und so rausgefunden, was die dann wirklich konvertieren, ist wirklich besser, wenn wir es jetzt auch anders nennen, wenn wir diese App anders nennen. So, das müsst ihr euch merken, dass ihr gerade am Anfang in der Ideenvalidierungsphase oder wenn ihr schon ein Business habt und Lead Generation macht, euch auf eine Metrik konzentrieren müsst und die stumpf optimiert. In der Ideenvalidierungsphase wäre es zum Beispiel für mich viel mehr die Prozentzahl, wie viel Prozent konvertieren. Wenn ich ein laufendes Business hätte, würde ich mich extrem auf Euro pro Qualified Lead konzentrieren. Also wie viel Euro kostet es mich, wenn ich zum Beispiel Google Ads mache, um einen Lead zu generieren für mein Business, der einem gewissen Qualitätsgrad entspricht. Hiermit kann man auch viel Bullshit-Leads generieren, aber man sieht ja danach immer, gehen die Leute weiter, melden die sich für ein Beratungsgespräch an etc., konvertieren die wirklich zu Kunden. In der Ideenvalidierungsphase ist es mir 1000-mal wichtiger, die Survey-Results zu haben als die Leads. Ich brauche die Insights von den Menschen. Für 600 Euro, das trinkt ihr an Starbucks mit eurem Team in 2 Monaten. Ja, stattdessen könnt ihr auch einfach von fast 500 Leuten 12 Fragen beantwortet kriegen, die gerade die kritischsten Phasen in eurem Business beantworten. Ja, in welche Richtung ihr gehen solltet. Oder auch in den USA. All die ganzen App-Geschichten haben wir nie in Deutschland gelauncht und nie validiert, weil wir uns nicht selbst verarschen wollten. Wir wollten nicht Feedback von unseren Freunden kriegen, die uns mögen, sondern wir haben unsere Ads bewusst dann in Irland, Australien, Kanada etc. gemacht. Ja, das ist auch häufig ein Unterschied zwischen B2C und B2B. Und Deutschland ist einfach günstiger als die USA. Aber im B2B-Bereich habe ich gerne einen guten Lead für 10 B2C-Leads. Ja, also man braucht im B2B-Bereich wenige hochwertige Leute und nicht so eine Masse, mit denen ich definitiv danach auch Interviews im Nachgang führen würde. So, jetzt, wie baue ich den Kram jetzt? Den Kram baut ihr mit einem einfachen Toolstack, ne? So zum Beispiel für Ideen würde ich Trello benutzen, für Ads würde ich momentan definitiv Google und Meta Ads machen. TikTok Ads sind vielversprechend für bestimmte Produktsegmente, aber das sind die Staples. Für die Webseite sowas wie WordPress, für die Surveys Typeform, für E-Mail Mailchimp, für Analytics Google und Meta Analytics Pixel, um alles Mögliche zu automatisieren, Zapier und Meta. Und für die Reports einfach ganz stumpfe Google Docs. Ja, gehen wir mal konkret durch jeden Schritt durch. Wie generiere ich jetzt Leads? Welche Tools benutze ich dafür? Eine einfache, mobilfreundliche Webseite. Ihr glaubt gar nicht, die meisten Entwickler wollen ihren eigenen Custom Code lieber schreiben. Ja, die denken sich, WordPress, Rotzcode, ich will mein eigenes Stuff machen. Das steht euch so krass im Weg. Ihr müsst ein Tool verwenden, was es euch extrem leicht macht, schnelle, mobilfreundliche Webseiten zu benutzen. Wir benutzen da zum Beispiel WordPress und Oxygen, Alternativen. Wenn jetzt zum Beispiel WordPress mit so einem Page-Builder, der heißt Elementor, der ist sehr populär. Oxygen ist schneller, Elementor ist einfacher. Oder Webflow sehe ich sehr, sehr stark in der Zukunft. Würde ich heute das nochmal machen, würde ich sehr wahrscheinlich Webflow benutzen. Oder in dem dedizierte A/B-Testing-Tools wie Unbounce. Ja, WordPress hat ja den Vorteil, dass es größtenteils kostenlos ist. Man muss ein Hosting für seine Webseite bezahlen, das kostet dich vielleicht 5 bis 10 Euro. Das ist nicht das schnellste Hosting der Welt, aber es funktioniert. Und WordPress ist mittlerweile 40% aller Webseiten. Also so verkehrt kann das nicht sein. Ja? Ich habe eine Hass-Liebe-Beziehung mit WordPress. Ne? Also es wird immer schnell irgendwann bloated, aber trotzdem wunderbares Werkzeug. Und damit umgehen zu lernen. Wer sagt, nee, das mache ich nicht, der ist kein Gründer für mich. Also wenn ihr die Kohle so dick in der Tasche habt, dass ihr dafür einen Freelancer beauftragen könnt, macht das bitte. Ja, das spart euch sehr viel Schmerzen. Aber alle anderen haben für mich die Pflicht, durch diesen Schmerz durchzugehen, seine eigene Webseite machen zu können. Das ist ein Wochenende, bis man das gelernt hat. Es dauert 3-4 Monate, bis man gut ist, aber es dauert ein Wochenende, bis man zurechtkommt. Toll, jetzt habe ich eine Webseite. Wo bekomme ich jetzt den Traffic her? Der erste Weg ist auf allen möglichen Social Networks Content zu veröffentlichen, der direkt hilfreich für eure Zielgruppe ist. So, dafür gibt es auch wieder eine Menge Tools. Es gibt eine Zeit vor Canva und nach Canva. Leben ohne Canva kostet mich 10-mal so viel Zeit, Social Media zu machen, als nach. Benutzt einer von euch Canva oder kennt das? Es ist life-saving. Ne? Lumen 5 ist Canva für Videos. Aber mittlerweile ist Canva auch ganz gut in Videos. Also würde ich bei Canva bleiben. Grammarly, um Artikel zu schreiben, oder ChatGPT-4. Ne? Gönnt euch, seid nicht so geizig, gönnt euch die 10 Euro für ChatGPT Plus. Die Sprache ist so unendlich viel besser. Wirklich, oder? Investiert mal die 10 Euro und sagt mir nachher Danke. Ja? Outgrow kann man sich wirklich so ROI-Rechner, Produktfinde-Rechner und so bauen, ohne dass man eine Zeile Code benutzen muss. Das sind sogenannte No-Code-Tools. Ich habe zum Beispiel ein Quiz, mit dem man so eine Art Self-Assessment machen kann, wie weit man mit seinem eigenen Growth-Marketing-Setup und seinen Skills ist. Da können die Leute Fragen auf einer Skala von 1 bis 10 antworten und bekommen ihr direkt so in Prozent so eine Beurteilung davon. Benutze ich auch relativ viel beim Customer-Onboarding, ne? Oder wenn jemand als Lead sich meldet und Interesse hat und sagt, komm, kannst du das mal bitte ausfüllen? Und dann sehe ich direkt die Stärken und Schwächen in dem Setup von meinem Kunden und kann genau an der richtigen Stelle nachhelfen. Ja, sowas würde sonst ein Entwickler mich das wahrscheinlich 15.000 Euro kosten. Und das ist wieder so eine Wochenendgeschichte. Outgrow an oder Typeform oder was auch immer man benutzen möchte. No-Code-Tools sind absoluter Schlüssel. Und das ist einer meiner nächsten wichtigen Insights. Es gibt mittlerweile 4 Level von Lead-Magneten. Es gab immer diese guten alten PDFs. Hier, lad dir mein E-Book runter, Whitepaper, Poster. Funktioniert immer noch super gut. Dabei bitte bei Lead-Generierung immer daran denken, es ist nicht, weil es komplexer ist, dass es besser performt, sondern es ist eher so, dass die einfachen Sachen wie Poster besser performen. Und dann das Level 2, das sind diese interaktiven Quizze. Das ist jetzt, wo wir gerade so halbwegs stehen, ne? Wo viele Unternehmen so langsam drauf kommen. Aber euch würde ich zur Lead-Generierung immer eher zu so einem No-Code-Quiz-Tool wie Typeform oder so empfehlen, als so ein statisches PDF zu machen. Und dann kann man echt mit No-Code-Tools Services bauen. Es gibt zum Beispiel so einen coolen, ich glaube, das heißt Code 30 in 30, wo man jeden Tag was auf GitHub publishen muss und man kann sich vorher bei so einem No-Code-Tool registrieren lassen und dann sieht man, ob man seine String quasi aufrechterhält. Und damit kann man natürlich ganz viele Entwickler sammeln, ne, die gerade kontinuierlicher publishen wollen, ne, in ihrer Historie. Und dann das vierte Level, die No-Code-Tools nehmen und jetzt AI powern. Ich habe ChatGPT-4 gefragt, here, give me 6 lead magnet ideas for SaaS businesses that use no-code tools and are empowered by AI, bla bla bla. Ne? Und jetzt haut er mir jede Menge Ideen raus, wie ich AI nutzen kann on top of no-code tools, um der ganzen Sache nochmal so einen Personalisierungs- und Bewertungstwist zu geben. Ja, richtig interessant, was da geht. Bleibt da dran, das ist gerade die Zeit. Es ist keine Zeit wie jetzt, um da ein bisschen dran zu bleiben, das zu verstehen und das zu bauen. Wir sind so kurz davor, dass wir einfach ein Buch nehmen können, das zu einem Tool wie ChatGPT hochladen können und dann das Buch befragen können. Interaktiv mit dem agieren und Fragen stellen und sehr personalisierte Antworten im Ton des Originalautors zu bekommen. Überlegt mal, was das für Entwicklerdokumentation bedeutet, was das für Blogs bedeutet, etc. Manche Leute von euch haben B2B-Businesses, dann sucht doch die Leads mit Tools wie LinkedIn Sales Navigator. Ist ein kostenpflichtiges Original-Add-on von LinkedIn, wo man alles suchen kann. Wie schnell wächst das Unternehmen? In welcher Region? In welcher Industrie? Wie viele Mitarbeiter hat es? Wie seniorisch sind die Leute? Könnt ihr ein bisschen sneaky automatisieren mit Linked Helper und mit Hunter.io die E-Mail-Adressen von den Leuten wiederfinden? Und dann kann man natürlich auch Ads machen. Ja, das war jetzt gerade der organische Weg, wenn ihr keine Kohle habt. Wenn man ein bisschen Kohle hat, kommt man damit relativ schnell voran. Es gibt Meta-Ads, Google-Ads, die einem auf unterschiedlichste Art und Weise Möglichkeiten geben, genau die Leute zu targeten, die euch interessieren könnten. Und auch darum geht es nicht wieder darum, dass das alles perfekt kosteneffizient ist am Anfang. Es geht darum, melden sich und Leute. Kann ich ein Fuffi in der Woche oder im Monat investieren, um eine neutrale Meinung von Leuten zu bekommen, die nicht meine Freunde sind? Finde ich sehr, sehr, sehr relevant. Und dann müssen die Leute noch mit einem engagen. Es bringt nichts, wenn ich einfach nur Leads generiere und die dann aber sich nicht für meine Idee interessieren oder keine Kunden werden. Hier braucht ihr alle, in meinen Augen, ein CRM-Tool, als Minimum Mailchimp. Ja, wir benutzen sowas wie ActiveCampaign, da sitzen alle Leads drin, man sieht genau, was die machen, welche E-Mails die öffnen, ob die Termine vereinbart haben. Und da habe ich drei Empfehlungen für euch. Mailchimp für die Basics und für E-Commerce, relativ lange. ActiveCampaign für die Leute, die E-Mail und Sales brauchen. Wunderbar, auch meine Entscheidung. Oder HubSpot, die eine All-in-One-Lösung brauchen. Hasse ich, setzt sich aber immer mehr durch. So wie WordPress. So, not all leads are created equal as well. Ne? So wie nicht alle Ideen gleich gut sind. Die kommen jetzt hier rein und dann meldet sich jemand an für so einen Lead-Magneten. Auch da wieder daran denken, dass man nicht einfach wild Leads generieren muss, sondern man braucht Leads, die wirklich konvertieren. Und da zaubert einfach Tools wie Zapier wunderbare Sachen zusammen. Sachen, von denen ihr immer dachtet, da braucht ihr jetzt 10.000 Euro und einen Entwickler für. Puff, Zapier. Ein bisschen mit umgehen lernen und ihr seid befreit. Dann müsst ihr von den Leuten Feedback generieren. Wie gut ist die Idee? Wie traurig werdet ihr, wenn es die Idee nicht mehr gäbe? Und da könnt ihr sowas wie Google Forms kostenlos benutzen, aber hässlich. Typeform für eine bessere User Experience. Und Hotjar für fancy NPS-Scoring, Fragen auf Webseiten stellen und den Leuten über die Schultern gucken, während die eure Webseite benutzen. Sehr sneaky. Echt, Typeform ist ein guter Tipp. Leute lieben gerade Surveys und gerade in der Ideenvalidierung oder auch zur Lead-Generierung sind Surveys absurd gut. Ich habe günstigere Kosten pro Lead mit einer Survey davor, wo die Leute 6 bis 8 Fragen beantworten müssen, als ohne die Surveys. Das ist viel mehr Arbeit für die und die Leads sind trotzdem günstiger. Ich glaube, das liegt daran, weil die Leute nicht direkt vor so eine Wand gestellt wurden, du musst jetzt was kaufen, sondern erstmal engaged werden, erstmal ein bisschen inneres Commitment aufbauen, sich sehr selber sensibilisieren für ihre eigenen Probleme. Das führt uns wieder zum Abschluss zurück zu dieser crazy Ideensammlung. Welche von euren Ideen ist die Killer-Idee? Na, nicht nur für eure Business-Ideen, aber vielleicht auch für die Lead-Generierung. Seid wählerisch, probiert eine Menge Sachen aus, gibt alle mal 4 Wochen, aber macht dann auch mal einen Switch. Und das führt uns wieder zum Abschluss. Not all ideas are created equal. Ich hoffe, dass ihr euer Einhorn findet. Aber wenn ihr etwas findet, was euch auf einem Niveau glücklich macht, wie ihr seid, lasst euch von keinem Investor, von keinem Startup-Coach oder Typen wie mir einreden, dass das nicht genug ist. Da müsst ihr irgendwann so den inneren Fuck you in euch channeln, euer eigenen Shit machen und sagen, ich bin fein damit. Ich kann von 500.000 Euro im Jahr gerade leben. Das ist es von mir. Vielen Dank euch. Ich hoffe, ihr habt ein paar Fragen mitgebracht.
Eine Frage zur Content Creation bzw. zu den Ads, die ihr schaltet. Du hattest gemeint, ihr schaltet Google Ads, Meta Ads. Seid ihr eher auf der visuellen Ebene, dass ihr mit Bildern da arbeitet oder eben bei Google Ads ganz normal auch die ganz normalen Textanzeigen macht?
Was hast du denn für ein Business? Wer ist deine Zielgruppe?
Junge Frauen, junge Mütter mit Schulkindern, die besonders auf individualisierte Brotdosen stehen.
Google Searches sind absolut legitim für dich, weil du bestehende Nachfrage hast. Die Leute suchen jetzt schon nach Brotdosen auf Google, auf Amazon. Amazon Ads sind der absolute Hammer. Da würde ich mich tief mit beschäftigen. Und für Demand Generation würde ich definitiv Facebook und Instagram Ads auf der visuellen Ebene machen. Aber du hast genug Demand, um reine Text-Ads zu machen, in meinen Augen. Und die Conversion-Raten von den Text-Ads sind in der Regel deutlich höher, weil die Leute vorher nach einem relevanten Keyword gesucht haben. Aber ein cooler Trick ist zum Beispiel, dass du bei YouTube auch Leute targeten kannst, die ein bestimmtes Keyword eingeben. Und die müssen das nicht gerade jetzt gemacht haben, sondern die können das in den letzten 2 Wochen gemacht haben. Und du kannst sie dann vor anderen, sagen wir mal, Mutti-Kanälen auf YouTube, kannst du dein Video anzeigen lassen und hast vorher nur das Filterkriterium, dass die vorher das gesucht haben würden. Also ich würde eine Mischung aus Search und Display bei dir machen.
Okay, danke. Aber wie habt ihr es auch gemacht? Habt ihr überwiegend bei euren Ideen Text oder Bild gemacht? Oder ist das
lieber? Wir haben immer lieber Bild gemacht, weil wir Demand Generation machen wollten. Und viele Ideen, die wir hatten. Unsere populärste App war eine App, die dich zum besseren Counter-Strike-Spieler gemacht hat. Who the fuck searches for that? Ne? Also niemand. Das war die mit den 300.000 Usern in 3 Monaten, die später auch über 1 Million hatte. Und eine von denen, wo ich sehr viele E-Mails eingestampft habe später.
Ich hätte eine Frage zu Mailchimp. Und zwar wäre das auch mein Favorite-Tool gewesen. Aber zu einer Zeit, wo wir das mal validiert haben, das ist aber auch schon ein bisschen her, gab es da wegen Datenschutz und den neuen Richtlinien viele Probleme. Darf man das mittlerweile nutzen?
Ja, also das ist immer eine gute Frage. Wenn du dir ganz sicher sein willst, gibt es zum Beispiel eine ganz gute Alternative, die heißt SendinBlue.
Ne? Ja.
SendinBlue ist aber scheiße. Ne? Ist halt so Euroware, nenne ich das immer. Das müssen wir Gründer hier unbedingt ändern. Müssen wir dafür sorgen, dass die Software aus Europa nicht quasi nachgemachte US-Software ist. Ja, bitte, helft mir dabei. Ich kenne eine Menge Anwälte, zum Beispiel der Solmecke, ist aus Köln, ja, relativ bekannt als Anwalt. Der benutzt Mailchimp und hat auch diverse Videos dazu mal veröffentlicht, warum er glaubt, dass das legitim ist. Ne? Das machen wird aber immer wieder diskutiert momentan. Solange du dir wirklich einen korrekten Opt-in mit korrekter Datenschutzerklärung vorher holst, sehe ich kein Problem damit, Mailchimp zu benutzen oder ActiveCampaign oder HubSpot.
Alles klar.
Ja. Du hast die Lead-Ads dann ja gemacht und was war im Grunde genommen der nächste Step? Also du hast das Quiz dahinter gestellt und wie hast du nachher mit den Leads quasi gearbeitet? Also was hast du denen für Mails zum Beispiel geschickt?
Genau, also Lead-Ads habe ich in der Zeit auf jeden Fall eher nicht gemacht. Ich habe die Leute auf eine Webseite gejagt, normale Conversion-Kampagnen benutzt, sagen wir mal jetzt auf Instagram. Die Leute sind auf die Webseite gegangen und der Call-to-Action-Button war, starte das Quiz, ne? Starte die Umfrage. Dann sind die durch das Quiz gegangen, haben 6 bis 10 Fragen von mir bekommen, die gerade so meine kritischen Fragen waren, ne, die ich zu dem Startup momentan hatte. Und dann sind die auf eine Danke-Seite gekommen, wo ich gesagt habe, möchtest du gerne einer der Ersten sein, der Zugang dazu bekommt, dann melde ich auf die Beta-Liste an, Vorname, E-Mail-Adresse, Consent, ne, eingesammelt. Und dann hat er erstmal eine Welcome-E-Mail bekommen, wo ich mich bedankt habe, ne, dass er jetzt gerade an der Survey teilgenommen hat, dass wir ihn up-to-date halten. 2 Tage später haben die Leute in der Regel eine Mail bekommen mit einer Aufforderung, mit mir einen Zoom-Call zu machen. Das macht ja auch wieder nur einen Bruchteil, ne, der Leute. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass man auf einmal zu viele Zoom-Calls in seinem Leben hat. Schön wär's, ne, schön wär's. Aber ich wollte ein Customer-Interview mit den Leuten führen. Und um wirklich zu verstehen, das ist sehr quantitativ. Ja, und dann wollte ich jetzt, ich nutze die quantitative Methode, um vorzufiltern, damit ich nicht einfach Startup-Weekend-mäßig auf die Straße gehe und Leute befrage. Das fand ich immer Quatsch. Es ist besser, als es nicht zu tun. Ne? Also ich liebe das Konzept, Startup-Weekend. Aber ich wollte die Leute vorgefiltert haben und danach in die qualitativen Ergebnisse reingehen. Und das war mir das Wichtigste, dass ich mit denen sprechen kann. Und dann habe ich die mindestens einmal im Monat in einen Newsletter gejagt, wo ich den aktuellen Stand von der Entwicklung des Startups, ne, immer abgeholt habe, Fragen gestellt habe. denen zum Beispiel die Mockups gezeigt habe von den Entwürfen, zu User-Tests eingeladen habe, all sowas. Also ich will die Leute quasi, ich will den Leuten das Gefühl geben, dass sie das mitbestimmen können, in welche Richtung das Business geht. Und das finde ich total geil.
Und vielleicht Anschlussfrage, was war am Ende dann der Step, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt versuche ich die zu konvertieren, dann auch in Euro?
Also sobald die, ne, sobald der Service, ich habe das ja nicht nur mit Mobile Apps gemacht, dann live war, wurden die im B2B-Bereich zu Sales Calls eingeladen und im B2C-Bereich halt zum Beispiel ein E-Commerce-Checkout, Brotdosen kaufen. Ja, und dann war da einfach der direkte Checkout. Aber das konnte 3 Monate dauern, ne, bis das Ding wirklich fertig ist. Oder auch mal 6 oder 9 Monate.
Was ist deine Meinung, wenn das Projekt ist, wenn der Startup ist nicht so eine große Idee, was man so jetzt 3 Jahre dran arbeiten soll, sondern ein halbes Jahr und dann Hälfte davon sollte nur die Recherche?
In der Produktentwicklungszeit würde ich sagen, ist 10-20% deiner Zeit sollte in die Market Research und Waiting List Aufbau gehen und 80-90% der Zeit in die Produktentwicklung.
Und dann nach 8 Startups, was ist deine Meinung über geschützte Ideen, also sozusagen Gebrauchtmuster, Patent oder Patent?
Also wenn du in einer Industrie bist, wo das üblich ist, go for it. Ich bin extrem dagegen. Ja? Ich teile alles. Ich sage immer, du kriegst von mir die Schatzkarte, aber wenn du mit mir Schätze jagen gehen willst zusammen, das kostet dich richtig Kohle. Na, also ich teile meine Karten, ich teile mein Wissen komplett, auch die Insights. Ich finde das wunderbar, wie Elon Musk das zum Beispiel macht mit den Patenten in der Automobilbranche. Und ich hoffe, mehr Unternehmer unterstützen das. Ich glaube, dass dieses Sichern immer nur eine zeitliche Verschiebung nach hinten ist. Mit wenigen Industrien und Ausnahmen, die absolut davon leben. Ja, die das brauchen, um zu überleben. Ja, ich weiß nicht, ob du in denen bist, aber für 99% der Startups würde ich sagen, 0 fucks given. Da würde ich mich nicht drum kümmern.
Eine weitere Frage, und zwar, jetzt nehme ich die 600 Euro in die Hand und möchte mein Produkt jetzt validieren oder zumindest ein gutes Gefühl haben, dass ich daran weiterarbeite. Was ist denn deiner Meinung nach der größte Fallstrick, dass ich diese 600 Euro verblase, um dann zu lernen, wie ich sie eigentlich richtig einsetze?
Ja, also wir haben zum Beispiel, wir hatten ja diese 4 Level. Das erste Level waren 100 Euro. Ja, wir haben, alle Ideen haben 100 Euro von uns bekommen. Landingpage gebaut, Ben macht 100 Euro drauf. Und dann haben wir die optimiert. Also wir haben dann eine Menge aussortiert. Du kannst ja zum Beispiel 5 Stück parallel bauen. 5 verschiedene Varianten von deiner Idee. Oder 5 Präsentationen, 5 Zielgruppen, 5 Value Propositions. 100er, 100er, 100er zum Beispiel. Oder 50er, 50er, 50er. Im B2C-Bereich.
Auch im B2B-Bereich?
Im B2B-Bereich brauchst du ein bisschen mehr Cash. Aber im B2B-Bereich brauchst du auch nicht so viel mit Ads machen. Du kannst auch die Leute bei LinkedIn antickern. Und genau das willst du machen. Du willst 150 Leute die Woche auf LinkedIn antickern und kein Ad-Geld ausgeben. Und immer zu Demo-Calls, immer zu, ich brauche von Leuten wie dir Feedback zu meiner Produktidee. Finde die Leute toll. Ja, du brauchst dann 3 Interviews die Woche. Das wäre so mein Ziel, was ich an deiner Stelle hätte.
Ja, okay. Und das heißt, das zusätzliche Geld für LinkedIn, dass man dann dort die Leute auch mit Nachrichten anschreiben kann, das wird sich dann schon direkt lohnen, oder?
Oder? Nicht für Nachrichten, nur für den Sales Navigator. Also erstmal schöpfst du das kostenlose LinkedIn so weit aus, bis LinkedIn sagt, halt, stopp. Ja? Geht relativ schnell. So, und dann investierst du die 70 Euro im Monat in den Sales Navigator, dann sagt LinkedIn später halt, stopp, und du kannst noch besser targeten. Und LinkedIn Ads lässt du komplett die Finger von. Das ist so unverschämt teuer. Ein Klick kostet 6 bis 12 Euro. Komplett Bananas, keine Ahnung, welcher wird die leben. Wenn ihr ein Produkt habt, was 10.000 Euro und aufwärts kostet, kann man sich das wieder leisten, 6 bis 12 Euro pro Klick zu bezahlen. Aber noch wisst ihr nicht, ob der Shit konvertiert. Solltet ihr erst machen, wenn ihr wisst, das konvertiert, wenn man die Leute an der Hand hält. Und dann kann man immer mehr versuchen zu automatisieren und in Ads zu jagen. Aber Ads sind aussterbend.
Okay, alles klar, dankeschön.
Ja? Meine Frage richtet sich danach, wenn ich jetzt Leute in meiner E-Mail-Liste habe und die immer wieder fütter mit Newsletter und die zu Interviews einlade und so on, wie lange kann man die denn bei der Stange halten? Also ich würde mir vorstellen, dass Leute auch über Zeit, die jetzt nicht so engaged sind, ihr Interesse verlieren. Also wie, wenn ich jetzt irgendwie 6-9 Monate brauche mit meinem Produkt, wie viele kann ich danach wirklich zur Lead-Generierung, also wie viele sind dann noch interessiert am Ende?
Sehr wenige. Ja, da kommen wir zu meinem Punkt, optimiere fürs Lernen und nicht fürs Skalieren. du brauchst diese Leute nur, um zu lernen. Du brauchst genauso viele wie nötig, so wenig wie möglich, würde ich sagen, weil die sterben werden in der Retention. Aber du wirst ein paar richtig gute Insights dabei sammeln und ein paar Early Customer finden. Und diesen Kontakt zu finden zu den Leuten, die früh dabei sein wollen, die während der ganzen Produktentwicklungsphase Feedback geben, ist, wenn das nur 6 Leute sind. Absolut invaluable. Ihr könnt euch nicht vorstellen, für wie viele Ideen ich gedacht habe, dass die geil sind, die richtig trash waren. Ja? Und die Leute haben mir immer dabei geholfen, das zu verstehen und in Richtung zu lenken, die besser funktioniert.
Ja, dann würde ich sagen, Riesendankeschön an Ben für deine spannenden Insights. Riesendankeschön an euch, an das Publikum. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Reach, from science to startup.